So, guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie gesehen, wie Sie auch als Philosoph Geld verdienen können. Zwar ist es nicht viel, aber vielleicht ist es gut, damit man ein Taschengeld hat. Okay, ich greife mal kurz auf, was wir in der letzten Vorlesung gesehen haben. Also, wir befinden uns jetzt im Universalienstreit und wir sind bei Punkt 3.1, also wodurch diese Debatte eigentlich bestimmt wird, weil wir haben ja gesehen, dass letztendlich es um eine relativ einfache Alternative geht, nämlich die Einheit von allgemeinen Begriffen, hat die eine Entsprechung in der Wirklichkeit, ja oder nicht? Und jetzt ist die Frage, wodurch diese Debatte eigentlich bestimmt wird, weil, wie ich argumentiert habe, man kann diese Debatte durch die ganze Geschichte der Philosophie finden. Diese Debatte findet keine letztendliche Lösung. Dennoch sieht man immer, dass entweder für die eine oder für die andere Position argumentiert wird. Und jetzt ist die Frage, ob die Argumente nur aus der philosophischen Betrachtung kommen oder ob die Determinanten außerhalb der Philosophie haben. Und das Letzte versuche ich deutlich zu machen. Und Sie müssen noch mal bedenken, dass, weil wir sind jetzt bei also 3, wodurch diese Debatte bestimmt wird, habe ich ja letztes Mal darauf hingewiesen, diese Debatte spielt eine ganz große Rolle, wo es geht um die Möglichkeit von Wissenschaft. Weil wenn Sie jetzt eine realistische Position annehmen, dann können Sie immer behaupten, dass die Allgemeinheit von Begriffen eine objektive Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Insofern ist Ihr wissenschaftliches Unternehmen gesichert. Aber Sie haben dann ein großes Problem, nämlich wie dieses Allgemeine steht zu den individuellen Dingen in der Wirklichkeit. Umgekehrt, wenn Sie eine nominalistische Position annehmen, dann sind natürlich diese Individuen der Wirklichkeit für Sie kein Problem. Aber dann legen Sie die Einheit in den Begriff und dann könnte man Ihnen vorwerfen, ja, aber entschuldige, der Gegenstand von Wissenschaft ist nicht das Ding in der Wirklichkeit, sondern Ihr Begriff. Okay, ich gebe mal ein Beispiel von einer nominalistischen Position. Ein schönes Beispiel findet man bei John Locke in seinem Essay Concerning Human Understanding im dritten Buch, im dritten Kapitel. Und wir befinden uns dann so am Ende des 17. Jahrhunderts. Und er fängt da an mit der Feststellung. Oh, warte. Und da fängt er an mit der Feststellung, dass alle Dinge individuell sind. Also Kernsatz der nominalistischen Position. Aber dass das bei Begriffen, also in der Sprache, nicht so ist. Und zwar meint er zu Recht, denn anders die Sprache nicht funktioniere, wenn man jetzt für jedes einzelne Ding einen eigenen Begriff hat, dann funktioniert die Sprache nicht. Er hält also an diesem ursprünglichen Ausgangspunkt fest, dass alle Dinge individuell sind und kommt dann in Paragraph 11, wir werden das nachher lesen, zu der Schlussfolgerung, dass allgemeine Begriffe, also Allgemeinheit, nur eine Erfindung des Menschen sein kann und dass sich diese Begriffe, diese Allgemeinheit, also nur auf der begrifflichen Ebene oder auf der Ebene der Sprache befinden. Und wir schauen uns jetzt diesen Text mal an, erstmals publiziert, London 1690. Also wir sind jetzt so im dritten Buch, im dritten Kapitel, das überschrieben ist Of General Terms, also über allgemeine Wörter. Erster Paragraph, all things that exist being particulars. Also er stellt fest, dass alle Dinge, die existieren, dass das immer individuelle Dinge sind. Also all things that exist being particulars. It may perhaps be thought reasonable that words which ought to be conformed to things, should be so too. So er fängt an mit der Feststellung, dass alle Dinge individuell sind und überlegt dann, ob es nicht dann also gut wäre oder es nicht auch so sein solle, dass Wörter, die ja Dinge abbilden, dass die auch individuell sein sollten. Und dann fügt er hinzu, I mean in their signification. Haben Sie eine Ahnung, weshalb er das hinzufügt? Also wir haben Dinge individuell, jetzt haben wir Wörter, jetzt kann man sich fragen, wie müssen die sein? Für jedes Ding ein einzelnes Wort? Ja oder nein? Und wenn er jetzt hinzufügte, I mean in their signification, natürlich, weil Wörter selbst sind natürlich individuell, wie auch Begriffe selbst natürlich individuell sein, weil ich habe meine Begriffe, Sie haben Ihre Begriffe. Wenn wir jetzt das Wort Mensch nehmen, wenn Sie das jetzt aufschreiben, dann steht es auf so viel, sagen wir mal, Blätter, die hier herumliegen. Aber es geht über die Art und Weise, wie dieses Wort auf die Wirklichkeit verweist. Und wenn ich jetzt, wenn Sie jetzt also auf Ihr Blatt Papier schreiben, Tafel, und das Wort Tafel sollte verweisen auf diese Tafel, dann gibt es natürlich unheimlich viel individuelle verschiedene Wörter, Tafel, jedes Wort, was ich aufgeschrieben habe. Aber all diese Wörter verweisen alle auf dieselbe Tafel. Und was er hier untersucht, ist, wie der Bezug Wort-Ding ist oder Begriff-Ding, wo es geht um die Bedeutungsfunktion. Okay, es scheine so vielleicht gut zu sein, dass jedes Ding je ein Wort hat, aber so geht er weiter, but yet we find quite the contrary. Dass wenn du mal über Sprache nachdenkst, du eigentlich das Gegenteil findest. The far greatest part of words, so die meisten Wörter, that make all language, also woraus Sprachen bestehen, are general terms. So, wenn Tisch, Haus, Mensch, das sind alle allgemeine Begriffe. Which has not been the effect of neglect or chance. Und das ist nicht zufälligerweise, dass die Sprache also allgemeine Begriffe hat, but of reason and necessity. So er stellt einen grundsätzlichen Unterschied fest zwischen Dinge, die individuell sind, und Begriffe oder Wörter, die allgemein sind. Und denken Sie jetzt wieder an das Schema, das ich vor einige Sitzungen an der Wand geworfen hatte. Ganz unten hatten wir ja all diese Individuen. Und oben in der Mitte hatten wir dann die Begriffe. Und dann hatte ich diese Linien gezeichnet, jeweils von den verschiedenen Individuen zu diesen einzelnen Begriffen. Und jetzt überlegt er sich, ob es in der Tat zu Recht ist, dass Wörter oder Begriffe allgemein sind. Wir sind jetzt beim dritten Paragraph. Secondly, if it were possible, so er sagt, okay, auch wenn es möglich wäre, dass jedes Wort für nur ein Ding steht, it would yet be useless. Dann würde die Sprache gar nicht funktionieren. Because it would not serve the chief end of language. Also er sagt, Sprache benötigt Allgemeinheit. Und jetzt argumentiert er das. Man would in vain heap up names of particular things that would not serve them to communicate their thoughts. Er sagt, okay, wenn Begriffe nicht allgemein sind, dann können wir unser Denken nicht anderen mitteilen. Men learn names and use them in talk with others only that they may be understood. Hier eine ganz wichtige Bemerkung. Sprache dient ja der Mitteilung. Und wenn ich etwas sage, will ich gerne verstanden werden. Which is then only done when, und das passiert nur, by user consent, the sound I make by the organs of speech excites in another man's mind who hears it the idea I apply it to in mind when I speak it. Also, wenn ich jetzt etwas mitteilen will, dann hoffe ich, dass das, was ich im Kopf habe, auch bei Ihnen im Kopf sitzt. Und wenn jetzt jedes Ding an einen individuellen Gegenstand gekoppelt ist und ich habe etwas gesehen und der Begriff hat nur den Bezug zu diesem individuellen Gegenstand, den nur sie gesehen habe, diese andere Person nicht, kann diese andere Person also nie verstehen, was sie eigentlich meinen. This cannot be done, hier gibt er das Argument, das ich gerade wiedergegeben habe, this cannot be done by names applied to particular things, whereof I only have the ideas in my mind. The names of them could not be significant or intelligible to another who has not acquainted with all those very particular things which had fallen under my notice. So I will sagen, wenn Begriffe nicht echt allgemein sind, sondern nur privat, dann macht Kommunikation ja gar keinen Sinn. Ja? Diese Problemlage, hiermit ist noch nicht also die Entscheidung getroffen, okay, wenn wir das lesen, dass wir hieraus ableiten können, dass Locke ein Nominalist sei. Noch nicht, weil er stellt fest, Sprache und auch Wissenschaft braucht notwendigerweise allgemeine Begriffe. Die einzige Frage ist, diese Allgemeinheit, hat die eine Entsprechung in der Wirklichkeit, ja oder nicht? Und nun haben wir schon gesehen, dass er das ganze Problem aufzieht, indem er sagt, es gibt in der Wirklichkeit nur individuelle Dinge. Und so können wir vermuten, in der Tat, diese Allgemeinheit kann nur dann eine Erfindung des Menschen sein. Und damit sind wir auf der Seite der Nominalisten. Also ein Realist würde dann sagen, ja, aber dann hast du doch noch dein Problem gar nicht gelöst, weil wenn diese Allgemeinheit eine Erfindung des Menschen ist, ja, wer hat das dann erfunden? Du doch. Also sind die allgemeinen Begriffe noch immer subjektiv. Das ist das Problem für die Nominalisten. Aber dann würde so ein Nominalist den Realist wieder widersprechen und sagen, ja, aber wenn alle Dinge individuell sind, dann kann ich die Allgemeinheit nirgends anders als in dem Begriff finden. Also du kannst nicht mehr rauskriegen. Ja? Jetzt sehen wir also, wie er dann aus dieser Konstellation, also individuelle Dinge, Allgemeinheit auf der sprachlichen Ebene, den Schluss zieht, also nur auf der sprachlichen Ebene, nicht auch in der Wirklichkeit. To return to general words, it is plain. What has been said, okay, ich habe das ein bisschen zusammengefasst und nur das Hauptargument rausgeholt, that general and universal belong not to the real existence of things, but are the inventions and creatures of the understanding. So, Allgemeinheit ist ein Produkt des menschlichen Denkens. Made by it for its own use and concern only science. So, diese Allgemeinheit liegt nur auf der Ebene des Zeichens, whether words or ideas. So, diese Allgemeinheit befindet sich nur auf der Ebene des Zeichens, sei dieses Zeichen ein Wort oder, sagen wir mal, eine Vorstellung. Das ist eine ganz klassische, eine ganz basale nominalistische Theorie, wie wir das auch bei Wilhelm von Ockham finden können. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Jetzt sagt er, okay, was ist der Bezug zwischen Wörtern, wie sie das schreiben, die Wörter einer Sprache, und Begriffe? Und da würde er sagen, aha, Wörter bedeuten Begriffe und Begriffe bedeuten Dinge. Ja, das ist eine Unterscheidung, die wir auch bei Aristoteles finden können. So, er sagt, words are general, as has been said, when used for signs of general ideas. So, Wörter stehen für Vorstellungen and so are applicably indifferently to many particular things. Und diese Begriffe stehen dann wieder für individuelle Dinge. And ideas are general when they are set up as the representatives of many particular things. So, ein Wort kann mehrere Dinge bezeichnen. But universality belongs not to things themselves, which are all of them particular in their existence, weil alle Dinge individuell sind, das hatten wir ja schon in dem ersten Zitat gesehen, even those words and ideas which in their signification are general. Er sagt, dass sogar auch die Wörter natürlich individuell sind, obwohl in ihrem Bezeichnen allgemein. Und das ist etwas, das vielleicht, wenn Sie nicht gewohnt sind, ein bisschen verwirrend sein kann, aber eigentlich ganz einfach ist. Wie kann ein individuelles Ding eigentlich allgemein sein? Na, als Zeichen. Ja, also ein Bleistift kann für alle Bleistifte stehen. Wenn ich sage, also ich brauche von alle ihre Bleistifte und sage, was meinen Sie jetzt? Und ich würde dann einen Bleistift hochheben, dann würde dieser Bleistift eigentlich stehen für all diese anderen Bleistifte, obwohl dieser Bleistift selbst individuell ist. When therefore we quit particulars, wenn wir deshalb jetzt mal alle individuelle Dinge wegholen, the generals that rest are only creatures of our own making. So the Universalität gibt es nicht in der Wirklichkeit. Their general nature being nothing but the capacity they are put into by the understanding of signifying or representing many particulars. So wir Menschen müssen irgendwie ein individuelles Ding nehmen, ein Zeichen oder ein Begriff, und von diesem selbst sagen, das solle stehen für mehrere Individuen. Wie wir auch sagen, das Wort Mensch, dieses Wort steht für alle individuellen Menschen. For the signification they have is nothing but a relation by the mind of man is added to them. So a relation, ein Ding, das in Bezug gesetzt ist zu anderen Dingen. Ja, diejenigen, die Thomas von Aquin, die Essay der Sentia gelesen haben, werden sehen, dass das ist fast gleich dem, was man bei Thomas findet. Obwohl Thomas oft ein Realist genannt wird. Gut, hier haben Sie also ein Beispiel für eine nominalistische Position. Ist das deutlich? Und ich hatte ja in der letzten Sitzung gesagt, das ist ganz grob, dass so diese nominalistische Auffassungen eher auftauchen, wenn so neue Wissenschaftsgebiete entdeckt werden. Weil man dann eigentlich sich fragen muss, okay, wir münzen jetzt mal Begriffe und stellen selbst fest, für welche Dinge die eigentlich stehen. Ja? Aber meistens sieht man, wenn ein Wissenschaftsfeld sich schon länger etabliert hat, dann wird es wie fast von selbst immer sehr realistisch, weil man sagt, nein, also wir haben ja festgestellt, dass das, was wir denken, ja eine Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Die Wissenschaft funktioniert doch. Okay. Das ist der erste Punkt, wo es geht um Etablierung von Wissenschaft, wo diese Debatte eine Rolle spielt. Aber es gibt auch noch ganz andere Gründe. Und jetzt wird es kompliziert. Und ich könnte so sagen, ich habe schon am Anfang schon gesagt, dieser alternative Nominalismus, Realismus ist eigentlich ganz einfach. Man könnte sich deshalb wundern, weshalb das Problem immer wieder in der Geschichte der Philosophie so hohe Wellen geschlagen hat. Und hier kriegen Sie ein Beispiel. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einer ganz anderen Wissenschaft, ein Beispiel aus einem Gebiet mit ganz anderen Evidenzen, nämlich die Theologie. Ja, weil es ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, aber wenn Sie in die Geschichte der Philosophie gehen, müssen Sie sich das vergegenwärtigen, dass gewisse Überzeugungen ja jahrhundertelang nicht hinterfragbar galten. Und die haben, wie alle anderen Tatsachen auch, einen großen Einfluss auf die Geschichte der Philosophie gehabt. Weil, ob man wollte oder nicht, die müsste in irgendeiner Weise erklärt werden. Also da gab es ein Erklärungsbedürfnis. Und ein sehr interessantes Beispiel ist die Lehre der Eucharistie oder Abendmahlslehre. Das war also ein theologisches Problem mit einer gigantischen Wirkung, eine gigantische Auswirkung. Und wenn Sie jetzt, ich werde das versuchen kurz zu explizieren, ich kann Ihnen versprechen, dass es sehr spannend wird, aber Sie müssen mir versprechen, wenn Sie es nicht verstehen, weil es ist relativ komplex, dass Sie dann die Hand heben. Es geht hier um eine der zentralen Lehrstücke des Christentums. Es geht um das, was Christus heißt das Gründonnerstag in Deutschland? Am Grün, weil im Niederländischen sagt man Weißen Donnerstag. Aber also was Christus am Grünen Donnerstag am letzten Abendmahl gesagt hat, als er das Brot nahm, es brach und sagte, dies ist mein Körper. Also im Lateinischen, hoc est corpus meum. Dies ist mein Körper. Jetzt müssen Sie wissen, dass dieser Satz, hoc est corpus meum, ich schreibe das mal auf, also, sagt man dann mein Körper oder mein Leib, sagt man, glaube ich. Ja. Und ich hatte ja gesagt, Sie müssen ein Gespür kriegen für nicht hinterfragbare Evidenzen aus anderen Epochen. Genau wie wir das auch heute haben. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass die Erde nicht mehr im Mittelpunkt des Alls steht. Also das ist eine Evidenz, die, ob zwar Sie nicht selbst das beweisen können, und ehrlich gesagt, wenn Sie aus dem Fenster schauen, würde Sie eigentlich eher zu der gegenteiligen Schluss kommen, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Aber dennoch ist das für Sie eine nicht hinterfragbare Selbstverständlichkeit. Das heißt, jede Lehre, die das in irgendeiner Weise widerspricht, dann sagen Sie, das kann nicht stimmen. Ja? Und so hat man hier etwas, das in der Heiligen Schrift steht, und zwar an drei Stellen, also in den drei synoptischen Evangelien. Ich gebe mal die Stellen, also Markus 14, 22, Matthäus 26, 26. Und Lukas 22, 19. Und Sie wissen, das sind die Wörter, die in der Messe wiederholt werden. Das sind genau die, wo das Brot also geheiligt wird. Das ist also der Kern der Messe. Das ist nicht nur jetzt so, das war früher auch so. Und jetzt ist die Frage, wie muss man das verstehen? Und jetzt gab es verschiedene Möglichkeiten. Der erste war, das Brot, das Jesus genommen hatte, symbolisiert der Körper Christi. Weil Sie wissen, das war ja Gründonnerstag, den Tag, vor er also ans Kreuz genagelt wurde, sich quasi opferte. Und so könnte man sagen, nun, genau wie ich jetzt quasi das Brot breche und es euch gebe, also opfere ich auch meinen eigenen Körper, der wird quasi ans Kreuz geschlagen. Ja? Dann kann man den Satz verstehen, indem er sagt, okay, hier, das ist wie mein Körper. Ja, weil nachher nimmt er dann auch noch den Becher mit dem Wein und sagt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Ja? Aber wenn ich das so sage, also dass dieses also Brot symbolisiert den Körper, dann können Sie schon direkt sagen, aber warte, das steht nicht, das steht hoc est corpus meum. Das steht nicht hoc significat corpus meum. Okay. Oder man liest es so, dass man sagt, nein, in der Tat, da steht, das ist mein Leib, also musst du dich etwas einfallen lassen, wie man das überhaupt verstehen kann. Und diese letzte Lehre setzte sich eigentlich so ab dem 12. Jahrhundert durch. Also ganz früh wurde das eher symbolisch aufgefasst. Aber die Exegeten würden natürlich sagen, ja, aber das steht da nicht. Und jetzt würden sie denken, ja, man muss das alles ein bisschen locker nehmen. Aber das war ja das Wort Gottes. Und man würde denken, tja, das Evangelium ist ja für alle, auch für die Dumme. Und die solltest du vor allem nicht also auf die falsche Fährte setzen, indem du etwas sagst, aber eigentlich etwas anderes meinst. Also du musst schon das wörtlich nehmen. Ja, also deshalb fing man an, Probleme zu kriegen mit der symbolischen Deutung. Ich mache mal eine Fußnote. Diese symbolische Deutung wurde nachher in der reformatorischen Tradition wieder aufgegriffen. Okay, also die realistische Interpretation, um es so mal zu formulieren, die setzt sich ab dem 12. Jahrhundert durch, weil da steht, ist und nicht symbolisiert. Das Problem ist nur, wie muss man das überhaupt verstehen? Weil dann hast, du hast dann zwar den Text gerettet, aber das, was und Christus und was der Priester macht, wird dann ein ganz klein bisschen problematisch, weil Christus hatte das Brot genommen und sagte, das ist mein Körper, aber das Brot blieb Brot. Und wenn der Priester die Hostie nimmt und sagte, also diese Wörter wiederholt, dann die Hostie ändert sich nicht. Also die Frage ist, wie muss man das deuten? Und auch hier gab es wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder man sagte, ja, das Brot bleibt Brot. Aber dazu kommt noch eine zweite Substanz, jetzt nicht eine zweite Substanz im Sinne von Aristoteles, aber noch eine zweite erste Substanz. Also das Brot ist nicht nur Brot, sondern zugleich auch Leib Christi. Also dann hat man eigentlich zwei Substanzen. Das ist die sogenannte Konsubstantiationslehre, ja. Warte, ich schreibe das mal. Ich mache die Alternative mal an der Wand. Also eins ist symbolisch. Problem. So steht es nicht in der Heiligen Schrift. Dann hat man zwei, also Brot bleibt Brot. Bleibt. Brot ist mit ein oder zwei T's? Ein. Bleibt Brot, denn das ist, was wir sehen. Und dazu kommt der Leib Christi. Ist Konsubstantiation. Kon von zusammen, also zwei Substanzen. Das erklärt natürlich, was man sieht. Aber es gibt hier ein Problem. Ahnen Sie, welches Problem? Können Sie es nicht lesen? Konsubstantiation. Aber es gibt hier noch ein Problem, wenn Sie diese Konsubstantiationslehre annehmen. Haben Sie eine Ahnung? Da muss man ein bisschen Latein kennen, um das Problem zu sehen. Also, welches Geschlecht ist Corpus? Neutrum. Und Brot ist Panis im Lateinischen. Und welches Geschlecht hast du? Maskulin, ja. Also da kann man nicht sagen, hoc est corpus meum. Wenn ich das so hochhalte, dann muss ich eigentlich etwas anderes sagen. Ja? Hic est corpus meum, ja. Steht da aber nicht. Also wenn da stehen würde, hic est corpus meum, dann könntest du sagen, ja, hic ist Brot und Corpus Meum ist Leib Christi, Konsubstantiation. Also hier ist wieder genau dasselbe, dass man sagt, ja, aber das stimmt nicht mit den Tatsachen überein. Die Tatsache ist, dass da steht, hoc est Corpus Meum. Ja? Und deshalb sieht man das so ab dem 13. Jahrhundert, man eigentlich immer mehr spricht von Transsubstantiation, also nicht von Konsubstantiation, sondern von Transsubstantiation. Das heißt, die Substanz des Brotes verschwindet. Die Substanz des Brotes verschwindet und dafür kommt die Substanz des Leibes Christi. Aber da hat man immer noch, da hat man wieder ein Problem. Das hatten wir ja schon gesehen. Du siehst nämlich nicht der Leib Christi, sondern du siehst das Brot. Okay, wie löst man das? Weil ich mache mal eine kleine Fußnote, Sie verstehen, was ich hier tue. Das ist genau, also wir sind zwar jetzt in der Theologie. Und man könnte vielleicht sagen, ja, aber das ist meine Sache nicht. Und sicherlich nicht mit dieses Altarsakrament. Aber strukturell gesehen ist das genau dasselbe Problem, was man auch in den Wissenschaften hat. Man hat gewisse Tatsachen, man hat Theorien und versucht irgendwie Theorien zu erfinden, die diese Tatsache klar zum Ausdruck bringen. Jetzt sind wir die verschiedenen Alternativen durchgegangen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir, um den Sachen gerecht zu werden, die Tatsache gerecht zu werden, müssen wir diese Transsubstantiationslehre haben, weil so steht, da steht nämlich hoc est corpus meum. Ja? Oder du musst sagen, ja, hoc meint auf Christus, meint eigentlich, dies ist mein Leib. Aber dann ist dieses ganze Setting ein bisschen merkwürdig, dass er das Brot bricht und dann auf einmal sagt, und dies ist mein Leib. Okay. Deshalb müssen wir das Problem jetzt auf eine andere Weise lösen. Also wir sind gezwungen anzunehmen, dass die Substanz sich wechselt, aber wir sehen, dass das Brot genauso aussieht, wie es ja vorher aussah. Und wie können wir das lösen? Wir haben das, wir haben schon eine Lösung in unserem Werkzeugkasten liegen. Erinnern Sie sich noch? Ja, in der Tat. Also was sieht man? Sieht man die Substanz des Brotes? Und was sieht man eigentlich bei dem Brot? Sag mal so, was sehen Sie hier? Sie sehen Farbe und Größe. Und also irgendwie schließen Sie daraus, dass es Papier wäre. Es könnte aber auch Plastik sein. Ja, also was es genau ist, das lässt sich aufgrund der Akzidentien, das sind diese Dinge, die in dem Christbaum hängen, nicht immer direkt sehen. Und so hatte man dann die Lösung, dass man sagt, ja, die Akzidentien bleiben, aber die Substanz ändert sich. Ja? Verstehen Sie? Das ist ja einfach auf der Grundlage der aristotelischen Kategorienlehre. Aber es ist immer so, wenn Sie links drehen, entsteht rechts ein Problem. Wenn Sie rechts drehen, entsteht links ein Problem. Das ist wie wenn Sie einen Anzug kaufen wollen, den Sie ganz schön finden, aber der irgendwie zu klein ist. Wo Sie sich auch reinwürgen, irgendwie haben Sie ein Problem. Und das ist dann hier auch, Sie haben das zwar gelöst, also quasi, dass Sie mit der linken Hand in der Jacke gekommen sind, aber Sie kommen jetzt mit der rechten nicht mehr. Das heißt, Sie können jetzt zwar erklären, wie die Substanz sich ändern kann, ohne dass man das sieht. Aber es gibt ein kleines Problem, weil wenn Sie das mit Hilfe des Textes von Aristoteles tun, da würde Aristoteles zwar sagen, dass eine Substanz verschiedene Akzidenzien haben kann, aber eine Substanz kann nicht ohne Akzidenzien sein und Akzidenzien nicht ohne Substanz. Also die Substanzen können nicht auch nicht in eine infinitesimal kleine Zeiteinheit irgendwie in der Luft hängen. Die brauchen ja einen Träger. Das sind ja Akzidenzien, die irgendwie etwas hinzukommen. Also sie müssen einen Träger haben. Und wissen Sie, wie man das dann löste? Also da hat man wieder in diesem Werkzeugkasten rumgesucht und dachte, oh, jetzt haben wir es gefunden. Und das ist dann eigentlich so für das Mittelalter die klassische Lösung. Wissen Sie, wie man das tun kann? Muss ein bisschen kreativer mit dieser Kategorienlehre denken. Also es gibt einige Kategorien, das hatten wir das letzte Mal schon gesehen, die sind ganz auswendig. Und andere Kategorien, wie zum Beispiel Beziehung. Aber es gibt andere Kategorien, die sitzen sehr nah an der Substanz, aber können doch von der Substanz losgelöst gedacht werden. Haben Sie eine Ahnung, welche Kategorie das ist? Es gibt eine, von dem man das am meisten sagen kann. Quantität. Weil jedes körperliche Ding in irgendeiner Weise ausgedehnt ist. Und so sagte man, was eigentlich passiert, bei dieser Verwandlung, bei dieser Transsubstantiation, also wo die eine Substanz durch die andere gewechselt wird, ist, dass die Akzidenzien der Farbe und des Geschmacks und wie es sich anfühlt, dass die getragen werden durch ein anderes Akzident, nämlich die Quantität. Und deshalb siehst du quasi nichts ändern, obwohl sich innerhalb die Sache sehr wohl sich ändert. Ja? Nee? Also, ich hoffe, dass das Problem klar ist. Okay, und jetzt ist die Frage, wie löst man das? Und was damals zur Verfügung stand an Theorien, das war hauptsächlich Aristoteles. Also man versucht es mit Hilfe der aristotelischen Begrifflichkeit zu lösen. Und was da zur Verfügung stand, war Substanz, Akzidenzien, die aristotelische Kategorienlehre. Ja? Das große Problem war, dass man annehmen musste, dass die Substanz sich ändert, weil anders ist das Schriftwort sinnlos. Aber du siehst das nicht. Und da würde der Aristoteliker direkt sagen, das ist kein Problem, weil du siehst letztendlich die Akzidenzien, nicht die Substanz. Also die Akzidenzien bleiben, die Substanz ändert sich. Aber dann hast du noch immer das Problem, ja, aber warte, wenn die Substanz sich ändert, in dem Moment, wo es von Substanz Brot zu Substanz Leib Christi geht, hängen kurz die Akzidenzien in der Luft. Und deshalb, die müssen irgendwo von etwas getragen werden. Und dann nahm man an, okay, das ist dann die Akzidenzie der Ausgedehntheit, der Quantität. Ja? Ich habe es so formuliert, weil Sie jetzt immediat sehen können, dass das eigentlich nur gut geht, wenn Sie ein Realist sind. Wenn Sie ein Nominalist sind, haben Sie kleine Probleme. Weil, wie war das auch schon wieder? Ich habe es in der letzten Woche gesagt, sind diese Kategorien reell oder sind das nur Arten, wie über die Wirklichkeit gedacht wird? Und wenn du als Nominalist sagst, nein, das sind nur Arten, wie über die Wirklichkeit gedacht wird, also es gibt in der Wirklichkeit selbst keine Unterscheidung zwischen Substanz und Quantität, sondern das ist nur eine Unterscheidung, die wir mit unserem Denken machen, na, geht das Ganze nicht auf. Also hier haben Sie ein gutes Beispiel, wie eine theologische Problematik eine Entscheidung trifft, in diesem Felde, ob man jetzt Nominalist oder Realist sein müsse. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil wir später, wenn wir über Wilhelm von Ockham sprechen werden, ich zeige noch mal kurz den Plan. Dann sehen Sie bei 6, Wilhelm von Ockham, Libertad 4, die Question des 25 bis 28 geht genau über diese Frage. Also es geht genau über die Beziehung zwischen Substanz und Quantität. Ockham war ja ein Nominalist. Und das Schöne an dieser Question ist, dass er erstmal fragt, sind die beide reell unterschieden oder nur begrifflich? Und dann wird er sich fragen, wie ist das mit der Eucharistie? Muss man diese Trennung annehmen, um überhaupt das eucharistische Wunder erklären zu können? Und dann würde er fragen in der nächsten Question, wie ist es mit den Heiligen? Haben die das angenommen? Und dann, wie ist es mit Aristoteles? Haben die das angenommen? Also Sie haben hier ein sehr schönes Beispiel von etwas, wovon Sie vielleicht jetzt so auf Anhieb denken würden, aber ich sehe den Hintergrund gar nicht. Wenn Sie aber das Problem kennen, können Sie sehr gut verstehen, weshalb er das jetzt an alle verschiedenen Punkte, die hier abgehandelt werden müssen, nämlich die Tatsache, die erklärt werden muss, und dann die Autoritäten, also der Werkzeugkasten, wie man das miteinander verbinden muss. Weil das so wichtig ist und ich beharre drauf, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, und jetzt verstehen Sie vielleicht, weshalb ich auch am Anfang dieser Vorlesung so lange über die Eigenart der Philosophie gesprochen habe und da versucht habe, deutlich zu machen, dass Philosophie letztendlich das Sprechen über das Sprechen ist. Sie hier ja ein ganz gutes Beispiel haben, nämlich die Theologen sprechen auf eine bestimmte Weise über die Wirklichkeit und die Frage ist, wie kann man dieses Sprechen begründen? Deshalb meine ich, dass man das also, das philosophische Vorgehen sehr gut an diesem Beispiel feststellen kann. Und weil das bei Ockham noch eine Rolle spielt, werde ich jetzt noch mal ganz kurz eine Kontroverse, die im 11. Jahrhundert über diese Sache geführt wurde, präsentieren. Dann haben Sie so die verschiedenen Standpunkte auch an Texte jetzt festgemacht. Und das ist dieser berühmte Abendmahlstreit im 11. Jahrhundert zwischen Berengarius von Tours und Langfranc. Also Abendmahlstreit des 11. Jahrhunderts zwischen Berengarius von Tours und Langfranc. Jetzt muss ich... Also Sie kriegen jetzt ein bisschen, was ich schon gesagt habe, aber dann nicht in abstracto, sondern als Position von ganz bestimmten Leuten. Also der Berengarius von Tours, der lehrte erstmal, ich meine, er hat seine Auffassung geändert, das werden wir jetzt gleich sehen, aber der lehrte erstmal die, sagen wir mal, bei Augustin vertretene Lehre, dass das Brot lediglich ein Zeichen des Leibe Christi war. Bitte?
Da muss man natürlich dazu sagen, dass das Zeichen oder Symbolverständnis in der Spätantike ein ganz anderes war als in dem Mittelalter.
Ja, Sie versuchen jetzt also Heiligen also heilig zu halten. Also das ist... Lass ich mal so sagen, bei der Berengarius hat aber Sie werden da nicht sehen, werden das gleich sehen, er hat ja Grund, um das anzunehmen, weil er sagte, also diese Transubstantiationslehre, die gab es noch gar, die wurde nur so von einigen vertreten, aber es ist natürlich eine harte Sache, weil wie willst du das überhaupt verstehen? Okay, du musst dann mit dieser Quantität kommen, aber wenn du ganz bestimmte Auffassungen hast über den Bezug zwischen Substanz und Quantität, kannst du das gar nicht denken. Und deshalb würde er sagen, ja, nee, wir müssen es doch eigentlich eher als ein Symbol auffassen. Und interessant ist, dass er hier durch Langfranc kritisiert wird, der eigentlich dann die Auffassung vertritt, die nachher mehr oder weniger die allgemeine akzeptierte Auffassung wird. Also hier haben Sie ein erstes Beispiel, wo so die bestimmte Theologen merken, ja, warte, das können wir doch nicht länger mehr akzeptieren. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Substanz sich ändert und dass die Akzidentien bleiben. Jetzt lesen wir uns mal diesen Text. Also der Langfranc kritisiert dann Berengarius mit folgenden Worten. Wir glauben, dass die irdischen Substanzen, also die irdischen Dinge, die sich auf dem Tische des Herrn durch den Dienst des Priesters von Gott geheiligt werden, das ist während der Konsekration, unsagbar, unfassbar und wunderbar durch die Macht des Himmels in die Substanz des Leibes unseres Herrn verwandelt werden. Also sagt, das ist ein Wunder, du siehst noch immer dasselbe, aber die Substanz ändert sich. Wobei das Aussehen und einige andere Eigenschaften der Dinge bleiben. Jetzt wird das begründet, die bleiben, damit man beim Essen nicht durch Rohes und Blutiges abgeschreckt wird. Und jetzt zweiter Grund, Und damit die Gläubigen umso größere Belohnung für ihren Glauben empfangen. Haben Sie das Letzte verstanden? Nee, haben Sie eine Ahnung, was das heißt? Ja, das ist das erste Argument. Ja, sicherlich. Also es geht ja letztendlich um Glauben. Und wenn du es siehst, ist so der, sagen wir mal, der Einsatz, den man selbst liefern muss, natürlich nicht so stark. Da braucht man nur zu sagen, was man sieht. Aber wenn man es glauben muss, obwohl man es nicht sieht, setzt also viel mehr Vertrauen voraus. Also ist in dieser Hinsicht würdiger. Ja, das heißt, wenn ich Sie was verspreche und ich kann Ihnen das nicht gleich geben, aber Sie akzeptieren es doch bleibe dann, wenn ich Ihnen zum Beispiel verspreche, dass diese Vorlesung ganz toll sein wird und Sie bleiben doch sitzen, dann zeigen Sie damit also, sagen wir mal, mehr innere Überzeugung von Ihrer Seite, mehr Vertrauen, als wenn ich Ihnen direkt zeige, weshalb es interessant sein würde. Das ist, was hier gesagt wird. Glauben geht immer um das, was man nicht sieht. Da liegt gerade das Meritorie, das Ehrbare des Glaubens. Und deshalb wäre das hier auch so. Aber der Berengarius, der ließ sich natürlich nicht aus dem Feld schlagen. Und der kommt dann mit etwas, was Sie vielleicht auch mehr oder weniger gerne sagen würde. Ich kann das nicht verstehen. Und wenn ich die Mittel der Logik anwende, dann muss ich eigentlich eine Konsubstantiationslehre annehmen, wenn es kein Zeichen sein darf. Und hier sehen Sie, finde ich selbst ein sehr schöner Text, weil hier eigentlich zwei Linien, die in der christlichen Tradition immer einander beißen, einander gegenübergestellt werden, dass der Mensch ja von Gott als ein rationales Wesen gemacht wurde und deshalb natürlich die Sache verstehen muss. Aber es gibt einige Sachen, die kann er nicht verstehen und dann muss er glauben. Aber wo liegt genau jetzt die Grenze? Und der Berengarius, der würde also erstmal sagen, nein, also wenn ich mich ja jetzt als rationale Kreatur ernst nehme, dann muss ich ja zum Schluss kommen, dass es diese beiden Substanzen geben muss. Und das lesen wir hier mal. Berengarius also, wenn ich, um die Wahrheit offen zu legen, dialektisch spreche, also mit Hilfe der Logik, so bedeutet das nicht, dass ich aus einer Notlage heraus zur Dialektik Zuflucht nehme, der, wie ich sehe, die Weisheit und Kraft Gottes keineswegs fremd ist, sondern dass ich meine Gegner nach allen Regeln der Kunst widerlege. Es ist ein Zeichen eines großen Verstandes, wenn man in allem zur Dialektik seine Zuflucht nimmt. Denn Zuflucht zu ihr bedeutet Zuflucht zur Vernunft. Und wer sich nicht dorthin wendet, verlässt, da er in der Vernunft nach Gottes Bild geschaffen worden ist, seine Würde, sodass er nicht mehr täglich nach Gottes Bild erneuert werden kann. Also das ist ja auch ein Schriftzitat, dass man nach Gottes Bild geschaffen worden ist. Und das wurde in der Tradition immer so verstanden, dass es die Vernunft gerade das Göttliche im Menschen ist. Und kein Vernünftiger darf dir dahin folgen, dass er, wenn er die Wahl hat, lieber einer Autorität weicht, als mit seiner Vernunft zugrunde geht. Also er sagt, okay, es ist eher des Menschen, die Vernunft zu folgen, als einfach auf der Grundlage einer Autorität sein, okay, dann muss es so sein. Ja? Und daraus zieht er dann den Schluss, wenn man sagt, das Brot auf dem Altar ist nach seiner Weihung der Leib Christi und der Wein sein Blut, so ist das sicher ebenso tropisch, also bildlich, wie wenn man sagt, Christus ist ein Löwe. Also hier müssen Sie auf das Wort ist achten. Ne? weil die Gegner würde sagen, da steht doch ist. Aber dann wird dir gesagt, genau, in der tropischen Redewendungen verwendet man auch das ist. Christus ist ein Löwe, Christus ist ein Lamm und Christus ist der Schlussstein. Wenn der Herr von dem Brot, dem er als Ersten das Vorrecht verlieh, sein Leib zu sein, sagt, dies, hoc also, das heißt diese Sache. Also hier wird das hoc eigentlich als istut verstanden. Also hoc est corpus meum. Hoc verweist jetzt nicht auf Corpus, sondern hoc wird allgemein genommen als dieses Ding. Und er muss das so sagen, weil anders hätte es hic sein müssen. Ja? Also dies, also hoc, das heißt diese Sache, weil hoc im Lateinischen ist diese Sache. Dieses Brot ist mein Leib, so sprach er uneigentlich, denn von jedem bestimmten Brot, dem er eine solche Würde verlieh, dass es würdig gegessen dem Heil der Seele diente, konnte gar nicht ausgesagt werden, dass das jener bestimmte Leib sei, den sich die Weisheit Gottes im Leibe der Jungfrau schuf. Und so muss man das Subjekt Brot im eigentlichen Sinne auffassen, während das Prädikat mein Leib tropisch verstanden werden muss. Ja, weil er sagte, entweder es ist trivial, also dies ist mein Körper, es funktioniert nicht. Aber wenn du jetzt ist sagst, dann meinst du eine Identität. Aber das kann ja auch nicht sein, weil das Brot ja nicht der Leib ist, der von Maria geboren wurde. Das steht aber ist, also muss das ist tropisch sein. Das heißt, hoc, er verweist auf etwas, nämlich dieses Brot, das ist das Erste, das steht. Und wie es dann verstanden werden muss, tropisch wäre dann der Leib Christi. Und jetzt also ich hatte Ihnen ja gesagt, dass man das gerne real präsentisch verstehen wollte. Und deshalb muss er jetzt, nachdem er erstmal ganz sprachlich die Sache analysiert hat, muss er das jetzt metaphysisch unterfüttern. Und dann kommt er also mit dieser Konsubstantiationslehre. Oh, warte, das steht noch auf dieser anderen Seite, entschuldige. Durch die Weihung auf dem Altar werden Brot und Wein zu Sakramenten des Glaubens, nicht um ihr früheres Wesen aufzugeben, sondern um es beizubehalten und zugleich in etwas anderes verwandelt zu werden. Ja? Also das Brot bleibt und dazu kommt der Leib Christi. Denn niemand solle annehmen, ich bestritte, dass durch die Weihung auf dem Altar aus dem Brot der Brotleib Christi entstehe. Es entsteht tatsächlich aus dem Brot der Leib Christi, aber es ist selbst Brot und das Subjekt wird nicht zerstört. Das müssen Sie mal kurz festhalten. Also der Berengarius sagt, das Brot wird nicht zerstört, weil das siehst du doch. Also diese Lösung mit Substanz, Akzidenzen, das wird von ihm nicht akzeptiert. Aber er wurde dann gedeckelt und musste diese Auffassung widerrufen auf der Synode von Rom in 1079. Und da haben sie eigentlich dann die Formulierung, die Lehre, wie sie allgemein akzeptiert wurde nachher. Und ich werde nachher noch ein ganz anderes Stück anhängen, da verstehen Sie, weshalb ich das jetzt so aufgebaut habe. Aber wir lesen jetzt erstmal den Text. Jetzt also ist Berengarius kritisiert worden und jetzt nimmt er die Auffassung zurück und vertritt er die Lehre. Er sagt, nein, ich erhalte die Lehre, wie sie allgemein gelehrt wird. Ich, Berengarius, glaube im Herzen und bekenne mit dem Munde, dass Brot und Wein auf dem Altar durch das Geheimnis des Heiligen Gebetes und die Worte unseres Erlösers im eigentlichen Sinne in ihre Substanz verwandelt werden, in das wahre lebensspendende Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und dass sie nach der Weihung der wahre Leib Christi sind, der von der Jungfrau geboren ist und der als Opfer für das Heil der Welt am Kreuze hing und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und zugleich das wahre Blut Christi, das aus seiner Seite geflossen ist und das nicht nur im Zeichen und in der Kraft des Sakraments, sondern in ihrer besonderen Natur und realen Substanz. Ja? Also das ist, damit Sie verstehen, jetzt ist die Philosophie natürlich für ein unheimlich großes Problem gebracht worden. Wie kann man das überhaupt verstehen? Ne? So wie es in diesem päpstlichen Schreiben steht, das ich gelesen habe, also der Papst hat ihm gesagt, du, das ist unsere Lehre, nimmst du es an, ja oder nicht? Und auch ihr kennt, glaube ich, und ich werde niemals mehr gegen diesen Glauben lehren. Dazu helfe mir Gott zusammen mit diesen heiligen Evangelien. Das letzte fügt er hinzu, weil das am besten der Schrifttext hoc est corpus meum expliziert. Okay, also wir werden, wenn wir weiter über die Universalien sprechen, hauptsächlich über dieses Problem sprechen. Die Frage ist nun vielleicht, wo sind die Universalien? Weil ich habe zwar so ein bisschen darauf hingewiesen mit Substanz und Akzidenzien, aber das Wort Universalien ist noch gar nicht gefallen. Bitte? Also bildlich, also im bildlichen Sinne. Also wie wenn man sagen würde, er ist der Fels der Universität, dann meint man, er ist oder sie ist der Fels der Universität, worauf die ganze Universität stützt. Wenn man das zum Beispiel vom Rektor sagt, der ist ja kein Fels, ist ja ein lebender Mensch, aber das wäre dann eine bildliche Sprachweise. Und so wäre auch, wenn er sagt, dies ist mein Leib und da hielt die Stück Brot vor, dann würde das eigentlich heißen, dieses Brot symbolisiert mein Leib. Und so wie das Brot von allen gegessen wird, so diene ich auch alle. Okay, jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo die Universalien sind. Und damit kommen wir zu Punkt 3.2, unvorhergesehene Konsequenzen. Haben Sie eine Idee, wie die Universalien hier reinkommen kann? Also wir haben jetzt schon ein ganz klein bisschen gesehen mit Substanz und Akzidenzien. Aber es gab noch ein anderes Problem. Und Sie brauchen nicht an Ihre noch junge philosophische Karriere zu zweifeln, wenn Sie das jetzt nicht direkt sehen. Sogar mehr noch, warte, ich mache mal kurz den Satz zu Ende, sogar mehr noch, ich hoffe, dass die es nicht sehen. Weil das ist, wäre Kern meiner Darstellung. Weil das Problem kommt nämlich auf eine ganz unerwartete Weise rein. Und ich möchte Sie sensibilisieren, für die Tatsache, dass manchmal philosophische Diskussionen, wie jetzt hier diese ganz große Universalienstreit, erinnern sich, was der Hegel gesagt hatte, dass das manchmal gesteuert wird durch etwas, was aus einer ganz unbekannten Ecke auf einmal hochschießt. Und das gilt nicht nur für die Universalienstreit, das gilt auch für die andere große philosophische Kontroversen. Meine These wäre, das schließt ja an bei dem, was ich in der letzten Vorlesung gesagt habe, dass wenn man also Philosophiegeschichte treibt, man nicht nur auf die philosophische Idee als solche schauen muss, weil da versteht man das gar nicht. Das meinte ich, dass Sie nicht an Ihre junge Karriere zu zweifeln brauchen, wenn Sie das nicht sehen. Ich würde mal so sagen, Sie können das auch gar nicht sehen. Weil das hat anders für sich nichts mit Philosophie zu tun. Nichts mit Philosophie zu tun. Aber wenn Philosophie in der Tat das Sprechen über das Sprechen ist und die Philosophen nicht nur über sich selbst sprechen, das wäre ja lach-polar. Aber wenn die in der Tat das Sprechen von den anderen Wissenschaften versuchen müssen zu begründen, dann muss man natürlich sehr gutes Gespür haben für die großen Probleme in den anderen Wissenschaften, die auf einmal die Philosophie nach links schmeißen können oder nach rechts schmeißen können. Und Sie haben sich jetzt die Mühe getröstet, mit mir ein bisschen durch diese Eucharistie-Debatte zu gehen und Sie werden jetzt sehen, wie das mit der Universallehre zusammenhängt. Und nicht nur mal ganz zufälligerweise, dass wir irgendwie einen Text haben, der das aufdeckt, aber wenn Hegel sagt, dass diese Debatte also die Scholastik bestimmt hat und im 14. und 15. Jahrhundert einen Höhepunkt erreicht, dann zeige ich Ihnen jetzt, wo das herkommt. Bitte.
Ja, ich nehme an, Sie meinen die Mentalität von dem Leib Christi, dieser eine Leib auf verschiedenen Arterien gegenwärtig ist.
Ja, ich meine, das wäre auch natürlich noch ein Problem.
Also, wo ist dieser?
Ja, in der Tat, ja.
Der Himmel ist ja auf diesem Altar, ja. Auf jedem Altar.
Ja, also die Transsubstantiationslehre, also die Eucharistielehre, ist philosophisch ein unheimlich interessantes Gebiet, weil es, sagen wir mal, die Philosophie zwingt, bis an ihre Grenze zu gehen, das rational Erklärbare. Und deshalb sind solche merkwürdige Fälle, auch wie zum Beispiel Engellehre oder, sagen wir mal, Ewigkeit der Welt oder Unsterblichkeit der Seele, sind philosophisch gesehen sehr interessante Sachen, weil da die Philosophie also aus allen Ecken ihre Materialien holen muss. Und wenn man sehen will, was eine Philosophie leisten kann, sind die oft aufschlussreicher als die ganz standardmäßigen Debatten. Nein, das Problem liegt eigentlich etwas an einer anderen Stelle. Na, also ich sage mal so, ich denke, man könnte sehr viele Beispiele nennen, wo das auftaucht. Also, da, jetzt kommen wir langsam in der Nähe. Es hat etwas in der Tat mit diesen Debatten im 15. Jahrhundert zu tun. Also Sie wissen, da in Böhmen, die Prager, wo theologische Theorie mit nationalistischen Freiheitskämpfen verbunden wurde und die Böhmen eine ganz bestimmte Eucharistielehre hatte, also nicht nur unter beiderlei Gestalt, sondern die wurde auch inspiriert von John Wycliffe, der mehr oder weniger dasselbe in England gemacht hatte und da auch eine Theorie vertreten hat, die von nicht-universitären Leuten außerhalb der Universität sehr stark aufgegriffen wurde, als eine Art von Emanzipationsbewegung. Und der Wycliffe und mit ihm auch die Prager gingen davon aus, dass eigentlich nur rational zu verteidigen sei die Konsubstantiationslehre und nicht Wycliffe und nicht die Prager haben das mit der Universalienlehre verbunden, aber die kirchlichen Autoritäten. Und ich gebe, wir werden uns gleich den Text anschauen, aber ich gebe Ihnen mal, wie die Linie gemacht wird. Was sind eigentlich Universalien? Wir haben ja gesehen, Das sind nicht die individuellen Dinge in der Wirklichkeit. Es sind eigentlich die allgemeinen Prädikate, die angewandt werden auf diese individuellen Dinge. Als solche sind diese Universalien losgelöst von Raum und Zeit. Ja, weil wenn ich sage, X ist Mensch und Y ist Mensch, dann können X und Y sich zwar ein bisschen ändern, aber das, was ich meine mit Mensch, bleibt eigentlich immer dasselbe. Und jetzt meinte man, dass die philosophische Begründung der Konsubstantiationslehre die universale Lehre sei. Weil wenn du natürlich davon ausgehst, dass es nicht nur das individuelle Brot gibt, aber in dem individuellen Brot auch die universale Brot, die quasi dieses Brot zu einem Brot macht, die Universale kann man nicht vernichten, die bleibt immer bestehen. Und so ist man als realistischer Universalienverteidiger mehr oder weniger gezwungen, die Konsubstantiationslehre anzunehmen. Ich werde es mal an einem Text deutlich machen. Ich ordne das noch mal kurz ein. Also, es zeigte sich also, dass eine Lehre, die einerseits das Fundament der Wissenschaft liefern sollte, also die aristotelische Wissenschaft, nämlich die realistische Universalienlehre, das heißt, wenn du allgemeine Prädikate verwendest, dass diese auch ein Fundamentum in den Dingen haben, weil du anders nur über Sprache redest und nicht über Dinge, dass diese realistische Lehre ganz gefährliche Nebenwirkungen hatte. Und nachdem dann klar wurde, dass eine dieser Nebenwirkungen war, dass man dann in Zusammenhang gebracht wurde mit dieser gefährlichen aufständischen Lehren, die und in England und in Prag gelehrt wurde, beschlossen viele Magister an den Universitäten, sich von einer solchen realistischen Lehre abzuwenden. Und das ist, was ich euch jetzt versuche deutlich zu machen. Es ist ein bisschen eine abenteuerliche Geschichte. Und also halten Sie sich fest an dem Stuhl. Und jetzt wird also ein etwas breites Panorama geschildert. Ich werde nachher versuchen, das ein bisschen zusammenzukehren. Aber ich kann es nicht also anders machen, als es war. Es kommt darauf an, dass wir verstehen, was eigentlich im späten Mittelalter zu dieser großen Debatte über die Universalien geführt hat. Und das versuche ich euch jetzt klar zu machen, indem ich also einen Augenzeugenbericht nehme. Johannes Hus war einer dieser Prager, der also verantwortlich gemacht wurde für diese Aufstände, also diese böhmische Revolution, der also auf dem Konstanzer Konzil zitiert wurde, also der musste da erscheinen und sich verteidigen, und dort von also einige Universitätsmagister, die auch Bischof waren, nicht alle, aber einige, unterfragt wurde. Und diese Unterfragung ist von seinem Sekretär, der Peter von Mladunovic, niedergeschrieben worden. Und diesen Bericht lese ich jetzt mal vor. Also ich finde das einer der dramatischsten Texte der Philosophiegeschichte. Also das ist eine unheimlich traurige Sache, weil Sie hier sehr gut sehen können, wie Philosophie, ohne dass sie das weiß, in sehr gefährliches Fahrwasser kommen kann. Fangen wir mal an. Wir sind hier am 7. Juni 1415. Am Freitag, den 7. des schon genannten Monats Juni, führte man eine Stunde nach der fast totalen Sonnenfinsternis, das wird also ein bisschen dramatisiert, den Magister Johannes, das ist Johannes Hus, der dann kurz darauf verbrennt wird, wieder zur Audienz zum genannten Refektorium, um das viele Bewaffnete genannter Stadt, wir sind in Konstanz, während der einzelnen Audienzen mit Schwerten, Ballisten, Hellebarden und Spießen herumstanden. Und als inzwischen der König kam, brachte er die Herren Wenzel und Johannes sowie den Bakalar Peter mit. Also Peter, das ist derjenige, der das hier geschrieben hat. In dieser Audienz wurde die Artikel ausgerufen, über die man zu Prag vor dem Vertreter des Prager Erzbischofs und auch in Konstanz Zeugen vorgeführt hatte. Auf einige dieser Artikel antwortete der Magister, also es wird ihm gefragt, hast du das gelehrt? Es gab da also theologische Ketzereien, Aufstand, und jetzt wollte man das wie muss man das sagen, den Kopf eindrücken. Und die Verantwortliche wurde dann zitiert und es wurde gesagt, hast du das gesagt, ja oder nein? Und wenn du da ja sagst, dann würdest du also geköpft. Und jetzt muss Johannes Hus, der Magister, muss sich jetzt verteidigen. In dieser Audienz wurde die Artikel aufgerufen, über die man zu Prag vor dem Vertreter des Prager Erzbischofs und auch in Konstanz Zeugen vorgeführt hatte. Auf einige dieser Artikel antwortete der Magister im Einzelnen. Unter diesen schrieb man ihm, als genannten Herren und Peter kamen, gerade folgende Artikel tatsächlich zu. Ebenso wird vorgebracht, dass vorgenannter Johannes Hus sowohl seit dem Monat Juni des Jahres des Herrn 1410 als auch davor und danach in einer gewissen Kapelle Bethlehem beim Predigen vor dem daselbst versammelten Volke und auch an verschiedenen anderen Orten der Stadt Prag zu verschiedenen Male viele Irrlehren und Heresien, teils aus den Büchern des ehedem Johannes Wycliffe, Teil solche, die er aus eigener Vermessenheit und Falschheit noch hinzufügte, gelehrt, disputiert und als möglich verteidigt hat, vor allem die unterangeführte, dass nämlich nach der Konsekration der Hostie auf dem Altar materielles Brot verbleibe. Also diese Konsubstantiationslehre. Und dazu führte sie Doktoren, Prälaten, Pfarrer und so weiter als Zeugen an. Also hat er das gelehrt? Ja, ja, das hat er gelehrt. Du, hat er das gelehrt? Ja, ja, das hat er gelehrt. Und der Prager Magister beschwor Gott und sein Gewissen und entgegnete, dass er es nicht gesagt und auch nicht aufgestellt habe. Also er sagt, nein, das habe ich gar nicht so gesagt. Ich habe diese Lehre nicht vertreten. Da muss er natürlich erklären, ja, wie kommen die dann da drauf? Vielmehr, da in Prag der Erzbischof verordnet hatte, dass man den Ausdruck Brot nicht gebrauchen solle, habe er sich, so sprach er, dagegen gestellt, wobei er sagte, dass sich auch Christus im 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums 11-mal Brot der Engel genannt hat, das der Welt das Leben schenkt. Also sag du, ich habe genau gesagt, was in der Schrift steht, vom Himmel herabkommt und so weiter. Deshalb habe er dieses Evangelium nicht verleugnen wollen. Aber vom materiellen Brot, entgegnete er, habe er niemals gesprochen. Ja, stellen Sie sich vor, also eine ziemlich wirre Situation, und der Hus sagt, ich habe das nicht gelernt. Das sagt man, aber ich habe das nicht gelehrt. Und jetzt kommt die Schlüsselszene. Darauf nahm der Kardinal von Cambrai, der Kardinal von Cambrai ist Pierre Dailly, vormaliger Kanzler der Universität von Paris, also ein ganz berühmter Philosoph. Also einer meiner Doktoranden schreibt eine Doktorarbeit über Pierre Dailly, nicht was er hier macht, aber über seine Logikauffassungen. Aber der hat sich also hier auch auf eine andere Weise tätig gezeigt. Darauf nahm der Kardinal von Cambrai ein Blatt, von dem er sagte, dass es ihm am Abend vorher in seine Hände gekommen sei. Also er kriegt irgendwie ein Blatt, er weiß nicht genau was, aber da steht was drauf, was ihm sehr wichtig ist. Hielt es in seiner Hand und fragte den Magister Johannes, ob er die Universalien real nach dem Einzeldinge annehme. Merkwürdige Frage auf einmal, was? Also der Hus denkt, ja, und so geht er weiter. Und der Magister sagte, ja, da auch heilige Anselm und andere, wie zum Beispiel Thomas von Aquin, sie annehmen. Da zog der Kardinal die Schlussfolgerung. Demnach verbleibt nach Vollzug der Konsekration die Substanz materiellen Brotes. Denkst natürlich, hä? Und er führte den Beweis so. Da nach Vollzug der Konsekration während das Brot in Christi Leib verwandelt und wesensgewandelt wird, das war ja diese Lehre, die ich euch vorhin vorgestellt habe, wird, wie ihr schon sagt, dort entweder, jetzt kommt die Alternative, ganz gewöhnliche Substanz materiellen Brots verbleiben oder nicht. Wenn ja, hat man die Ausgangsthese, dass nämlich du annimmst, dass das materielle Brot verbleibt. Wenn nicht, folgt, dass mit dem Aufhören des Einzelnen sein allgemeines Aufhören sein würde. Das wäre aber gegen den Realismus. Der Magister antwortete, dass das Sein in diesem einzelnen Brot aufhört, und zwar dann, wenn dieses Brot verwandelt wird in Christi Leib, übergeht oder wesensgewandelt wird. Dagegen aber liegt es im anderen, dem Einzelnen zugrunde. Also er denkt dann auf einmal, oh je, jetzt habe ich ein großes Problem. Dann erklärt er das so, dass er sagt, ja nein, also in diesem einzelnen Brot geht es weg, aber es bleibt in einem anderen bestehen. So wie ich sagen könne, okay, Mensch als solches, unabhängig von Raum und Zeit, aber es hat immer irgendwo einen Vertreter. Und wenn der eine Mensch stirbt, dann stirbt ja nicht das universale Mensch. Das bleibt dann irgendwo in einem anderen Mensch bestehen. Da wollte ein Engländer aus diesem Beweisinhalt bei weiterer Fortführung zeigen, dass materielles Brot verbleibe. Also hier kommt so ein Engländer, das müssen Sie wissen, der Wycliffe, wo diese Lehre eigentlich herkam, der kam aus England. Und da hatte man sich schon seit den 80er Jahren total aufgeregt über ihn. Und deshalb waren die Engländer dabei, die da auch die Prager reinhauen wollten. Und als der Hus dann sagte, nein, und mit seiner Verteidigung kommt, dann kommt zwar ein Engländer, der sagt, nein, 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 wenn du Realist bist, dann bleibt es auch in diesem einzelnen Brot. Und der Magister sagte, das ist ein Beweis für Kinder, den die Knaben in den Schulen lernen. Und er löste ihm diesen Einwand. Also dann sagt der Magister, du, dein Argument hält gar nicht. Ich möchte, also Sie sehen, die Verwirrung wird immer größer. Bla, bla, bla. Also ich überschlage jetzt was. Und man hat dort vieles aus dem Gebiet der Universalien, das nicht hingehörte, durcheinander gewürfelt. Und jener Engländer, der auf die Materia prima bestand, das ist wieder ein anderer Engländer, der aber für Wycliffe war, sagte, warum wird etwas, das nicht hierher gehört und mit dem Glauben nichts zu tun hat, damit vermengt? Er denkt doch gut über das Altarsakrament, so wie er es hier bekennt. Also sagt, er hat doch gesagt, dass er das materielle Brot, dass das nicht verbleibt. So, worüber regen wir uns auf? Und der Engländer Stokes sprach, jetzt fangen die Denunziationen an, ich habe zu Prag einen Traktat gesehen, der diesem Hus zugeschrieben wurde und worin er ausdrücklich vorgebracht hat, dass nach der Konsekration im Sakrament materiellen Brotes verbleibt. Also einer sagt, ich habe das gesehen, das hat er gesagt. Und der Magister sagte, nee, stimmt nicht, mit Verlaub, das ist nicht wahr. Wiederum führte sie zum Wahrheitserweis jenes Artikels als Zeugen Magister, Doktoren und Pfarrer von Prag an, die ausgesagt hätte, dass der Magister bei Tische in der Pfründe eines Prager Pfarrers seine Behauptung vom Bestehenbleiben des materiellen Brots verteidigt hätte. Also festhalten, große Verwirrung, kann man es jetzt beweisen? Undeutlich. Jetzt wird also die Konsequenz gezogen. Als dieses Gezank zum Ende ginge, sprach der Kardinal von Florenz, Magister Johannes, ihr wisst, es steht geschrieben im Matthäusevangelium, dass alle Sache bestehen aus zweier oder dreier Zeugen Mund. Und siehe, hier sind gut 20 Zeugen gegen euch, Prälaten, Doktoren und andere groß und achtbare Männer, unter denen einige nach dem Hörensagen und aufgrund eines allgemeinen Geredes, andere aber nach ihrem Wissen aussagen und dabei für ihr Wissen vernünftige Gründe anführen. Warum wolltet ihr also schon gegen alles leugnen? Also es wird gesagt, also du sagst zwar nein, aber alle sagen ja. Und der Magister erwiderte, und wenn Gott, der Herr und mein Gewissen meine Zeuge sind, dass ich das, was man gegen mich bereits aussagt, nicht gepredigt, nicht gelehrt habe und dass es nicht in mein Herz eingedrungen ist. Und wenn alle meine Gegner wider mich aussagen, was könnte ich dazu? Und das schadet mir am Ende nicht, weil ich habe, sagt er, die richtige Lehre vertreten. Jetzt kommt wieder diese Pierre d'Ailly und dann haben wir das Stück gehabt. Der Kardinal von Cambrai, also der große Philosoph, sprach, wir können nicht nach deinem Gewissen urteilen, sondern danach, was hier gegen dich bewiesen und hergeleitet wurde. Also was er selbst mit diesem Schluss gemacht hat. Bist du Realist? Ja, dann hast du das behauptet. So wie nach einigen, wozu du dich bekannt hast. Und würdet ihr, das ist nämlich diese realistische Universalienlehre, und würdet ihr vielleicht alle die eure Feinde und Gegner nennen wollen, die auch mit klarem Wissen gegen euch aussagen und dabei vernünftige Gründe für ihr Wissen ausführen? Ihnen müssen wir glauben. Und der wurde dann zum Scheiterhaufen verurteilt. Was muss man hier festhalten? Also ich habe diesen Text genommen, weil er deutlich macht, dass die universale Lehre damit verbunden wurde, aber dass das ziemlich dubiös ist. Dieses aber, warte, jetzt muss ich, dieses aber hatte eine gewaltige Wirkung auf die universitäre Landschaft, weil auf diesem Konzil, wo der Hus verurteilt wurde, da waren auch viele Gutachter von den Universitäten. Und die dachten natürlich, oh Scheiße, so etwas wollen wir bei uns nicht haben. Weil da kannst du dich gar nicht gegen verteidigen. Und die rannten alle nach ihren Unis zurück und sagten, alles, was in irgendeiner Weise nach Realismus riecht, weg, weg, nicht tun. Das ist leichter gesagt als getan, weil einer dieser Realisten war ja der heilige Thomas von Aquin. Das heißt, andere sagten wieder, nein, 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 wir brauchen uns gar keine Sorge zu machen, wenn wir den Thomas von Aquin hochfahren. Und damit ist die Debatten zwischen Nominalisten und Realisten grundgelegt. Und wenn Sie jetzt, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Sie wissen vielleicht, dass deutsche Universitäten vor allem so in dem 14. und 15. Jahrhundert gegründet wurden. Und diese Universitäten waren vor allem durch diese Auseinandersetzung gezeichnet. Weil es natürlich in Konstanz stattfand, viele Gutachter hier aus der Umgebung kamen. Und es waren nicht nur die Magister selbst, die sich besorgt zeigten, sondern auch die Stifter der Universitäten. Und ein ganz schönes Beispiel ist die Universität Köln. Sie wissen, der heilige Thomas von Aquin war ja in seine jungen Jahren in Köln. Und er war da mit einem Ordensbruder von ihm, Albertus Magnus. Und diese beiden, das waren Realisten. Und weil der Thomas von Aquin heilig gesprochen war, deshalb schmückte man sich gerne an der Kölner Universität mit dieser Tradition. Die Kurfürsten, die natürlich wussten, dass das ein bisschen problematisch war mit diesem Realismus, schrieben dann in 1425 an die Universität, ob die nicht doch lieber jetzt diese Lehre von Thomas von Aquin wegtun wollte und die nominalistische Lehre von, das ist eigentlich die Lehre von Wilhelm von Ockham, aber die damaligen Vertreter waren vor allem ein Pariser, Johannes Buridan, und einer aus Heidelberg, das war Marsilius von Ingen, ob man nicht lieber diese Lehre einführen wolle. Und ich werde nächste Woche dieses Dokument vorstellen. Also in der nächsten Woche werde ich Ihnen zeigen, weil Sie können jetzt vielleicht noch zweifeln, weil es gerade so abenteuerlich ist, wie das also in irgendeiner Weise die Universitätslandschaft hat bestimmen können. Aber ich werde in der nächsten Woche mit Dokumenten kommen, die auch bekannt sind. Und ich werde euch einige Drucken vorführen, wo Sie das sehr gut sehen können. Also Fazit, damit Sie festhalten, wie also, wenn die Philosophie in der Tat sprechen über das Sprechen ist, es durch Debatten, die ganz außerhalb der Philosophie liegen, die Philosophie in eine ganz bestimmte Entscheidungszwang gezwungen werden kann. Okay, denken Sie mal drüber nach. Wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich am Anfang der nächsten Sitzung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.